Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des IT- und Tech-Podcasts. Mein Name ist Holger Winkler und ich freue mich, dass du wieder da bist. Wie funktioniert das, wenn du ein ISMS, also ein Informationssicherheitsmanagementsystem nach IT-Sicherheitsstandards aufsetzen willst? Worauf musst du achten? Genau das sehen wir uns jetzt mit meinem heutigen Gast, konkret am Beispiel eines mittelständischen Unternehmens an. Dazu begrüße ich jetzt ganz herzlich Florian Bieselt, Co-Founder bei SecTP. Hallo und herzlich willkommen, Florian.
Hallo Holger, grüß dich.
Schön, dass du da bist. Wir fangen direkt wieder an, so wie das bei uns üblich ist. Wir sehen uns ja heute aus deiner Perspektive eines externen Informationssicherheitsbeauftragten, Kürzel ist ISB, das Thema an. Ist ja schon eine sehr fundierte Perspektive, mit der wir da gucken. Sag, was für eine Art von Unternehmen hast du uns heute für die Fallstudie mitgebracht?
Ja, gerne erzähle ich dir da was drüber. Ich habe ein Unternehmen mitgebracht, das lässt sich als klassischen Mittelständler einordnen. Das ist auch generell eigentlich unsere Zielgruppe. Ist ein Unternehmen mit 30 bis 40 Mitarbeitern, macht IT-Dienstleistungen, aber auch Telekommunikation, macht das unter anderem auch zum Beispiel für die öffentliche Hand, also auch für Kindergärten oder Krankenhäuser. Und letztendlich verarbeitet es viele Daten, hostet viele Daten und Informationen auch der Kunden, die sie betreuen, sind per Definition zu klein, um in die Definition der kritischen Infrastruktur zu passen. Davon hat man ja vielleicht schon mal was gehört. Aber dennoch haben sie sehr wichtige Kunden und dennoch würde vieles passieren, wenn sie einem Cyberangriff ausgeliefert wären. Und deswegen haben sie natürlich ein großes Interesse daran, trotzdem ihre IT da entsprechend sicher aufzustellen und ihr ganzes Unternehmen. Und die Branche ist sowieso egal eigentlich für das Unternehmen, wenn wir davon sprechen, die IT-Sicherheit besser aufzustellen.
Spannend. Lass uns da nochmal kurz reingehen. Warum ist die Branche egal? Man könnte ja jetzt sagen, jetzt haben wir so ein IT-Fachbeispiel und alle, die jetzt aus dem produzierenden Umfeld kommen zum Beispiel oder lassen wir mal Pharma da sein, die können gleich mal abschalten. Aber das ist ja ganz und gar nicht so. Warum sollten diese Menschen auch jetzt hier in der Sendung bleiben? Und warum gilt im Prinzip das, was wir uns angucken, quer über alle?
Warum gilt es quer über alle? Natürlich erstmal, weil die Methodik erstmal unabhängig von der Branche ist. Das ist die eine Seite. Also wir können das in allen Branchen implementieren, sag ich mal, die Methodiken, die wir anwenden. Und warum sollte es nicht egal sein? Naja, ganz einfach, weil ein Angreifer nicht unbedingt sagt, ich gehe nur auf IT-Dienstleister. Also wir stellen gerade in den letzten Jahren immer mehr fest, dass es viel um Quantität geht, nicht nur um einzelne Ziele, die ausgeschaltet oder angegriffen werden sollen, sondern es werden teilweise in einem Angriff, als Beispiel jetzt mal, tausende Phishing-Mails verschickt und die werden komplett zufällig versendet. Das heißt, da wird vorher gar nicht unbedingt zwingend geschaut, wen möchten wir damit erwischen, sondern man versucht damit ein Einfallstor zu kriegen bei potenziellen Unternehmen, die man dann vielleicht ausnutzen kann, wo man dann Schwachstellen findet, wo man dann tiefer eindringen kann und entsprechend dann zum Beispiel eine Ransomware platzieren kann. Also das heißt, allein schon aus dem Zufallsprinzip kann es jedes Unternehmen jederzeit treffen, ob ich Klopapier herstelle, ob ich IT-Dienstleistungen mache oder ob ich sonst irgendwas anderes tue.
Okay, also ich fasse nochmal zusammen, was ich gehört habe. Demjenigen, der das böse Spiel mit dir treiben will, dem ist gerade egal, was du eigentlich herstellst, oder? Wichtig ist, dass er die Türe erstmal zu dir aufkriegt, den Fuß in die Tür bekommt.
Genau.
Und du sagst jetzt, Florian sagt jetzt als ISB, häufig gucken sich die das gar nicht mal vorher an, das Unternehmen, sondern die schießen halt mal wie so mit der Schrotflinte ins Grüne. Und da, wo es dann Klick macht, das ist halt dann der Ansatzpunkt, wo es vielleicht weitergehen kann. Kann man das so zusammenfassen?
Genau, man muss ja auch bedenken, jedes Unternehmen hat Geld, das man erbeuten kann, egal welches Produkt ich herstelle. Und das ist ja zum Beispiel ein häufiges Ziel.
Das wäre gerade meine Frage gewesen. es gibt ja verschiedene Motivationen, sowas zu machen. Jetzt hast du gerade mir vorgegriffen, alles gut. Erster Punkt ist, es geht nicht um Schaden anzurichten, sondern Geld damit zu verdienen. Ist das so? Sagst du?
Ja, das ist auf jeden Fall ein Motiv. Also es gibt auf jeden Fall das Motiv, damit Geld zu verdienen, keine Frage. Gibt natürlich noch andere Motive. Es gibt schon auch Hackergruppen, die tatsächlich Schaden anrichten wollen, die in Richtung anarchische Strukturen denken. Es gibt auch welche, die einfach ein anderes Weltbild haben, beispielsweise, dass Wissen für alle verfügbar sein soll. Die greifen dann Wissen überall ab, wo sie können, und veröffentlichen es. Also das sind einfach andere Weltbilder. Und dann gibt es natürlich letztendlich noch die staatliche Variante, das heißt die staatlich geförderte Variante. Das ist im Moment auch mitunter eine der ganz gefährlichen, dass zum Beispiel Gruppen aus uns bekannten Ländern wie Russland, China etc. Da entsprechend organisiert auch vorgehen und ganz bewusst zum Beispiel destabilisieren wollen dadurch.
Okay, also das heißt, wenn du das jetzt auf der anderen Seite deines Kopfhörers gerade eben gehört hast als Zuhörer oder wenn du das gerade hier auf YouTube siehst, erster Punkt, man macht das nicht, weil man deine Daten will und weil du irgendwelche Patente hast oder sonst so wichtige Kundendaten hat. Das heißt, nee, nur weil du die Deutsche Bank, nicht die Deutsche Bank bist, kannst du trotzdem hochinteressant sein, weil die andere Seite sich erhofft, bei dir ein paar Euros in Anführungsstrichen abzugreifen, damit sie dich wieder freigeben. Also, glaube ich, großes Learning an der Stelle. Nur weil du klein bist, wahrscheinlich kann man trotzdem was bei dir an Geld holen in der Kasse, wenn nichts mehr funktioniert. Jetzt machen wir die Schmerzschraube nochmal ganz kurz nochmal auf, bevor wir dann in die fachliche Ebene kommen. Was ist das Worst-Case-Szenario, was du jetzt so erlebt hast bisher oder das du kennst, warum es jetzt als Kunde keinen Spaß macht, gehackt zu werden, neben der Bedrohung, Zahlung und Co.? Was ist so ein typisches, ich sage jetzt mal schon fast Blackout-Szenario, was der Kunde sich ersparen kann, wenn er es sinnvoll macht?
Ja. Also in meinem Umfeld habe ich natürlich auch schon die Worst Cases mitbekommen. Das heißt tatsächlich die Insolvenz oder dass ein Unternehmen sich dann auflösen musste. Jetzt im persönlichen, ganz persönlichen Umfeld, Kunden, die ich selbst oder die wir als Unternehmen auch selbst betreut haben, war so das Schlimmste, das wir in letzter Zeit erlebt haben, ein Ransomware-Angriff. Das ist gerade auch der letzte Schrei sozusagen in der, bei den Angreifern. Und das war ein Ransomware-Angriff auf ein Produktionsunternehmen tatsächlich aus dem Chemiebereich. Das hat letztendlich die gesamte IT-Infrastruktur für etwa 4 Wochen komplett lahmgelegt. Das heißt, 4 Wochen lang war die Produktion auch stillgestanden. Man kann sich vorstellen, was das für ein allein schon finanzieller Schaden erstmal ist, dadurch, dass die stillsteht. Mitarbeiter müssen nach Hause geschickt werden, können nicht mehr weiterarbeiten. Reputationsschaden, Lieferkette wird natürlich entsprechend an der Stelle gestoppt oder ist zumindest stark geschwächt. Dann kommt es ja auch darauf an, welches Produkt stelle ich her. Vielleicht beliefere ich ja auch irgendwas Größeres. Dann bin ich sowieso in dieser Kette doch wieder relevanter, als ich das im ersten Moment als KMU-Unternehmen vielleicht glaube. Und tatsächlich ist es so, ist schon einige Monate jetzt her, und immer noch läuft dort der Notbetrieb. Das heißt, immer noch sind die Systeme nicht wieder vollends hergestellt, sondern es wurden sozusagen Notsysteme hochgefahren, damit zumindest ein Teil der Produktion wieder anlaufen kann, damit man zumindest Mitarbeiter wieder zurückholen kann, etc. Und ja, das ist ein riesiger finanzieller Schaden gewesen. Zum Glück ist das Unternehmen gut situiert, deswegen konnten sie es verkraften. Also das Unternehmen gibt es weiterhin, wird auch weiterhin betreut. Aber das kann natürlich auch anders enden. Und sie hatten natürlich auch das Glück, dass sie nicht nur uns, sondern in so einem Fall dann auch noch weitere Behörden hinzuziehen konnten, sehr zügig. Und dass dann die Antwort auf den Angriff sehr schnell erfolgen konnte und das Team da auch recht gut aufgestellt war.
Was glaubst du, die Menschen in diesem Unternehmen aus dem IT-Bereich und aus dem Management, haben die davon aus, sind die auf der Seite, sicheren Seite gewesen, haben gesagt, wir haben ja alles getan, was wir konnten, oder haben die eher nicht investiert und nichts getan? Weil ich würde mal behaupten, so 9 von 10 Unternehmen haben heute eine Firewall, 9 von 10 Unternehmen haben einen Virenscanner und man zahlt ja schon Geld dafür, man hat sich damit auch auseinandergesetzt. Wahrscheinlich hat der eine oder andere Mitarbeiter auch eine Schulung oder ein Seminar oder was auch immer besucht, eine Tagung. Also ganz blauäugig ist ja niemand mehr unterwegs. aber ich glaube, das reicht halt häufig nicht. Wie schätzt du jetzt, bleiben wir nochmal bei diesem einen Fall, glaubst du, diese Menschen dort haben vorher gedacht, sie sind sicher aufgestellt oder haben die gedacht, betrifft uns eh nicht?
Also ich glaube, sie haben sich schon recht sicher gefühlt, aber das ist immer so eine Sache mit dem Gefühl, gerade in so einer komplexen Materie. Ich denke, das kann sich auch jeder denken, dass das Gefühl da nicht unbedingt der Praxis entspricht. Jetzt ist es so, dass dieses Unternehmen sogar einiges im Bereich Cybersicherheit getan hat. Also es ist kein Unternehmen gewesen, das jetzt mal plump gesagt nur ihren Antiviren-Scanner irgendwie bereitgestellt hat und ihre Firewall installiert hat und dann gemeint hat, wir sind sicher, sondern es gab schon Personen, die sich damit beschäftigt haben. Wir waren als Externe ja schon da, haben Strukturen aufgebaut etc. Und das beweist ja umso mehr, dass selbst wenn Maßnahmen ergriffen werden, ne, also die hundertprozentige Sicherheit, die gibt es sowieso nicht, das ist klar, aber dass selbst wenn Maßnahmen ergriffen werden, die Angreifer immer gewiefter werden. Inzwischen gibt es viele, viele neue Entwicklungen auch wieder, wo die IT-Security erstmal hinterherkommen muss, beispielsweise im Bereich KI, im Bereich Deepfake, sind so Buzzwords, die so ein bisschen durch die Gegend schwirren derzeit. Da ist vieles noch unbekannt, das sind noch sehr viele Unbekannte. Und es ist ein typisches Merkmal eigentlich in der IT-Sicherheit. Ich stelle mich in einem Bereich gut auf, habe das Gefühl, boah, passt, da kann mir eigentlich nichts passieren. Und dann am nächsten Tag kommt es von einer ganz anderen Seite und ich werde trotzdem umgeworfen. Und das zeigt natürlich, dass ein Unternehmen sich immer etwas sicherer fühlt, als es tatsächlich ist auf der einen Seite. Und dass man natürlich auch immer seine gesamte IT-Sicherheit, alles, was man da tut, aktualisieren muss und stetig auf dem neuesten Stand halten muss.
Habe ich verstanden. Dankeschön. Bevor wir jetzt auf das ISMS eingehen, das ist ja das, über das wir uns heute unterhalten, lass uns nochmal auf die Funktion des ISB, also des Informationssicherheitsbeauftragten, des Externen eingehen. Ist erstmal Kosten, kostet er zusätzlich, oder? Sage ich mal vorsichtig.
Klar.
Wie hängt das zusammen? Warum gibt es sowas überhaupt? Warum macht es Sinn? Und wie steht ein externer Informationssicherheitsbeauftragter im Zusammenspiel mit der IT-Abteilung des Unternehmens zum Beispiel? Was sind die Rollen, Funktionen, Aufgaben?
Ja, gerne. Also das ist das, was unser Daily Business auch ausmacht, externe Sicherheitsbeauftragte zu sein bei unseren Kunden. Letztendlich ist das sowas wie eine Verantwortlichkeit für das gesamte ISMS, also für ein gesamtes Informationssicherheitsmanagementsystem. Ich bin letztendlich in verschiedenen Funktionen. Ich bin auf der einen Seite ein Projektleiter. Ich organisiere praktisch alles, was passiert in diesem Bereich. Ich bin interner und externer Ansprechpartner, das heißt, ich kann von Mitarbeitenden genauso wie vom Management intern zu den Themen IT-Sicherheit im Unternehmen angesprochen werden, aber auch genauso von externen Stakeholdern, die Fragen dazu haben oder auch von externen Kunden beispielsweise. Bin also in der Kommunikationsstruktur eigentlich derjenige, wo dann alle Fäden auch zusammenlaufen zu diesen Themen, beantworte auch externe Anfragen etc. Ich bin derjenige, der Schulungen durchführt intern, der Workshops durchführt mit den Mitarbeitenden und natürlich letztendlich auch der dann die Verantwortung dafür hat, dass die Prozesse passen, die Dokumentation aktuell ist und die Sicherheitsmaßnahmen implementiert werden. Also es ist eine klassische Hauptverantwortlichkeit für das Thema Informationssicherheit in einem Unternehmen und ist sozusagen das Best Practice, die Best Practice-Rolle, wenn man so will, die man haben sollte, wenn man ein ISMS aufbaut. Man kann das auch intern vergeben, also es gibt auch interne ISBs, ist eher üblich bei größeren Unternehmen dann, wenn man auch einfach die Strukturen und Ressourcen dafür hat. Im KMU-Bereich ist es eher üblich, dass das dann ausgelagert wird sozusagen.
Also, dass ich meinen Azubi zweites Lehrjahr zur Handwerkskammer schicke auf einen 3-Tages-Lehrgang und der dann als ISB zurückkommt, ist eher unwahrscheinlich und macht keinen Sinn. Ist das so?
Wird schwierig, ja.
Okay.
Also es ist natürlich eine komplexe Verantwortung, keine Frage. Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, diese Rolle zu erfüllen, um das vielleicht noch kurz anzuschneiden. Es gibt jetzt keine formellen Voraussetzungen in dem Sinne, Aber es gibt natürlich Schulungen in dem Bereich, die man machen kann. Man kann den Information Security Foundation Officer und Auditor machen. Das ist so eine typische Reihe, die der TÜV zum Beispiel anbietet in verschiedenen Stufen. Es gibt aber auch vom BSI Schulungen und von anderen Anbietern, womit man sich einfach in dem Bereich schulen lassen kann und dann auch entsprechend Zertifikate bekommt, um dann am Ende des Tages sich damit in dieser Rolle auch ja, wohlzufühlen, sage ich mal, und auch fähig zu sein, das durchzuführen. Generell ein IT-Hintergrund ist natürlich immer gut zu haben, muss aber nicht sein. Kennt selbst auch aus der persönlichen Erfahrung heraus die Situation, dass man nicht direkt aus der IT kommt und trotzdem in dem Bereich tätig werden kann.
Also, du als Hörer nimmst jetzt mit oder Hörerin nimmst mit, es geht weniger darum, dass man einen ISB auf dem Papier braucht, so wie man den Naturschutzbeauftragten oder Umweltschutzbeauftragten inzwischen per Gesetz ab manchen Größen braucht, sondern es geht darum, dass die inhaltliche Arbeit getan wird. Also ein bisschen so, dass das Sicherheitsgurt auch wirklich eingesteckt wird und nicht, dass der Azubi dir einen Strick quer mal einmal schlecht übers Revers bindet, damit du im Auto so aussiehst, als ob du das hättest. Darum geht es, geht um die inhaltliche Arbeit. Und das Spannende, das habe ich jetzt vorhin im Vorgespräch gelernt, dieses ISMS, also das Informationssicherheitsmanagementsystem, ist ja eigentlich sowas wie eine Anleitung, wie man strukturiert vorgehen kann, wie so ein Baukastensystem, sage ich mal vorsichtig. Es geht nicht darum, in erster Linie ein riesenteures Zertifikat zu bekommen und dann neben der ISO XYZ zusätzlich was zu bezahlen, sondern es ist sowas wie ein strukturierter Handlungsplan. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
Ganz genau.
Okay.
Letztendlich, genau. Letztendlich ist es eine Methodik, wenn man so will. Da haben sie Menschen mal zusammengesetzt im Falle der ISO 27001 auf internationaler Ebene. Es gibt ja zum Beispiel auch das deutsche, ja, ich will es nicht unbedingt Pendant nennen, denn es hat schon einige Unterschiede, aber es ist etwas Ähnliches, nämlich der klassische deutsche Standard, der BSI-Grundschutz beispielsweise. Aber im Falle der ISO 27001 ist es eben ein internationaler Standard, nach dem man sich zertifizieren lassen kann, der das Ziel hat, im Endeffekt Methodik und Strukturen bereitzustellen, dass ich in meinem Unternehmen die Informationssicherheit erhöhe, dass ich mich resilienter gegen Angriffe aufstellen kann, dass ich auch so ein bisschen den Leitfaden habe, wo fange ich denn an, wo höre ich denn auf?
Und jetzt ein kurzer Werbeblock. Du brauchst dringend Verstärkung im Bereich IT oder Software und die üblichen Wege waren bisher erfolglos? Dann entdecke jetzt das Mitarbeiterwerben-Mitarbeiterprogramm über LinkedIn. Wir haben es zusammen mit einem IT-Unternehmen aus Nürnberg so weiterentwickelt, dass sich deine Mitarbeiter weiter voll auf ihre Arbeit konzentrieren können, sie aber parallel dennoch alle potenziellen Kandidaten, die für dein Jobangebot in Frage kommen, direkt auf LinkedIn und zwar auf Kollegenebene ansprechen. Diese persönliche Ansprache auf Augenhöhe zwischen Kollegen ist viel effektiver als alle traditionellen Ansätze. Das heißt, wenn du glaubst, dass dein neuer Mitarbeiter mit einem eigenen Profil auf LinkedIn ist, wird dieser Ansatz sehr sicher dein Mitarbeiterproblem lösen. Mit unserem kostenlosen Quick-Check kannst du jetzt unverbindlich herausfinden, wie viele potenzielle ideale Kandidaten du damit direkt erreichen kannst. Den kostenlosen Quick-Check erreichst du unter www.itundtechjobs.com. Den Link findest du auch in den Shownotes. Nutze die Chance www.itundtechjobs.com und jetzt zurück in die Sendung. Jetzt gehen wir in die Fallstudie. Da ging es ja genau um dieses Thema. Bevor wir mit der Fallstudie anfangen, eine Frage. Kann ich irgendwie so ein ISMS als Blaupause bei Haufe oder so bestellen und mir das ins Regal stellen? Theoretisch ist oder kann ich es als YouTube-Kurs mir irgendwo runterziehen? Oder wie ist der Level bei dieser Geschichte?
Also die Norm selbst ist, die kann man überall kaufen, ganz richtig. Die kann man auch dann selbst lesen und versuchen zu implementieren. Das ist aber ungefähr so, wie wenn man als Nichtjurist dann einen Gesetzestext lesen möchte. Das ist natürlich sehr verklausuliert und sehr high level. Also wenn man sich in dem Bereich nicht auskennt, wenn man da nicht arbeitet oder wenn man das nicht schon in Unternehmen gesehen hat, anhand von Best Practices, anhand der Praxis, dann ist es sehr schwierig, sowas da auch selbst zu implementieren. Wieder der Bogen natürlich dazu, warum sollte man sowas wie einen ISB haben? Aber sie ist theoretisch öffentlich zugänglich und einsehbar.
So, und genau das ist ja in unserer Fallstudie auch so passiert. Man hat gedacht, das machen wir mal selber, habe ich gehört. Wie war der Stand, als ihr angefangen habt? Was war der Hintergrund? Warum hat sich dieses Unternehmen überhaupt denn für ein ISMS interessiert?
Ja, also in dem konkreten Fall sind wir bei einem Kunden, der Telenetwork. Und in diesem Fall war es so, dass der Kunde einfach mal die Anforderungen schon allein daher gesehen hat, weil es, wie ich vorhin schon erwähnt habe, Kundendaten in großen Mengen verarbeitet, hostet und Dienstleistungen zur Verfügung stellt, die, wenn sie ausfallen, beim Kunden ein großes Problem darstellen. Und es sind eben auch Kunden der öffentlichen Hand. Und irgendwann haben die natürlich auch mal gefragt, wie seid ihr denn im Bereich IT-Sicherheit aufgestellt? Habt ihr denn da ein Zertifikat? Könnt ihr uns da was vorweisen? Im KMU-Bereich ist es so, dass man sich da oft dann ein bisschen durchmogelt, bis zu dem Punkt, wo die Kunden das dann vielleicht auch nicht mehr akzeptieren, dieses Durchmogeln. Und dann kommt man zu dem Punkt, ja Mist, jetzt müssen wir wohl doch was Offizielles machen sozusagen. Und natürlich aber auch gepaart damit, dass man einfach festgestellt hat, wie groß die Gefahr ist und um sich selbst auch entsprechend abzusichern. Es ist meistens eine Kombination aus beidem, also eine Kundenanforderung, eine konkrete oder erhöhte Kundenanforderungen und eben auch der Wille, sich selbst da besser aufzustellen. So war es auch da.
Und ja. Also was man vielleicht noch auseinanderziehen muss, das habe ich ja auch vorhin gerade erst verstanden, sind zwei Paar Schuhe, oder? Das eine ist die Methodik, das ISMS, das ist sozusagen der Baukasten, die Best Practice. Und die Zertifizierung hat damit erstmal gar nichts zu tun, sondern du kannst dich nachher zertifizieren lassen aufgrund von der Methodik. Aber nur weil du ISMS machst, heißt es nicht, dass du zertifiziert bist oder gleich das in einem Rutsch mitmachst. Also zwei Dinge, ja?
Richtig, ist auch gern nochmal zu betonen, denn es gibt natürlich auch viele, die sagen, ja, ich will irgendwie das Zertifikat an die Wand kriegen zur Kundenbefriedigung oder dass ich mir das irgendwo aufhängen kann. Ja, geht natürlich irgendwie, aber meistens geht es auch nicht lang gut, weil die Auditoren natürlich auch merken, dass hier nur Zertifikatsbefriedigung betrieben wird und dann natürlich auch genauer schauen. Aber theoretisch ist es so, ich kann ein ISMS etabliert haben und muss nicht zertifiziert sein und kann trotzdem in der IT-Sicherheit sehr gut aufgestellt sein. Andererseits kann ich ein Zertifikat an der Wand haben und kann trotzdem nur das Nötigste getan haben.
Gut, wir gucken uns jetzt die Methodik als erstes an, weil das ist euer Steckenpferd oder mit eines eurer Steckenpferde. Was steckt dahinter? Was hat der Kunde für eine Erfahrung gemacht, als er erstmal gedacht hat, wir machen das selber?
Ja, er hat genau die Erfahrung gemacht, die wir meistens sehen. Er war, sagen wir mal, heillos überfordert. Es liest sich erstmal so, ist doch alles ganz einfach und jetzt mit ChatGPT, da kann ich doch ein bisschen eingeben, wie erstelle ich diese Richtlinie und was mache ich zuerst. Und ja, da kommen dann natürlich Ergebnisse raus, aber wenn man dann merkt, dass man das irgendwie auch den Mitarbeitenden klar machen muss, was die jetzt zu tun haben und dann merkt man, dass man das irgendwo noch dokumentieren muss und dann muss man das noch irgendwo ablegen und dann muss man aber da noch irgendwelche Daten dafür bereitstellen und hin und her und rauf und runter. Und so kann man sich das vorstellen, dass man dann mehr und mehr merkt, dass der Leitfaden sehr high-level ist und wirklich unterstützt werden muss mit der Erfahrung von Personen, die den schon implementiert haben. Und genau das ist da eben auch passiert. Und ja, rechtzeitig haben sie festgestellt, dass sie da externe Unterstützung brauchen. Und so sind wir dann auch zusammengekommen. Und im Endeffekt haben wir eigentlich ein ziemlich standardisiertes Vorgehen, das wir da machen. Wir führen zuerst immer eine Gap-Analyse durch. Das heißt, wir schauen uns erstmal an, machen einen ganz klassischen Soll-Ist-Abgleich. Was steht eigentlich in der Norm erstmal theoretisch drin, was du haben sollst? Und was hast du gerade in deinem Unternehmen effektiv etabliert und wie gut hast du das entsprechend etabliert und wie gut hast du das auch dokumentiert?
Das Ganze kann doch, ja? Ganz kurz. Aus meiner Sicht als Laie gibt es ja verschiedene Dimensionen von dem Ganzen. Es gibt die technische Ebene, wo viele von uns glauben, ich zahle jedes Jahr x Euro an y, und bin eigentlich safe. Das ist die eine Dimension. Dann gibt es noch die Dimension der Anwender und User im Unternehmen. derjenige, der halt dann zwischendrin auf dem Geschäftsnotebook auch noch was anderes macht, in Anführungsstrichen, oder keine Ahnung, mit dem Handy und Co. Das sind so zwei ja ganz unterschiedliche Ligen. Also die Technikseite und die Anwenderseite. Inwiefern haben beide eine wichtige Rolle jetzt in dem ISMS und bei dieser Gap-Analyse zum Beispiel? Und auf was sollte man gucken, beziehungsweise was wird übersehen manchmal?
Ja, absolut. Also gerade die Anwenderseite wird unterschätzt. Viele Mitarbeitende fühlen sich so einem System erstmal gar nicht zugehörig oder gar nicht verantwortlich, da mitzuarbeiten oder da überhaupt eine Rolle darin zu spielen. Man kann natürlich eine größere oder kleinere Rolle darin spielen, das ist schon klar. Wenn ich beispielsweise Führungskraft bin oder in sonstigen Verantwortlichkeiten stehe, dann kann es natürlich sein, dass ich ganz konkret eine Rolle vom System bekomme als Mitarbeiter, zum Beispiel als Document Owner, dass ich verantwortlich bin für irgendeine Dokumentation, oder als Process Owner, dass ich verantwortlich bin für irgendeinen Prozess, dann ist es sehr konkret. Aber ich bin natürlich auch als der ganz normale Mitarbeiter, der nur seine tägliche Arbeit durchführt, mitverantwortlich, denn ich bin eigentlich das potenziell größte Ziel von einem, wie wir ganz am Anfang gesagt haben, zufälligen Phishing-Angriff beispielsweise. Denn ich bin derjenige, bei dem im Outlook-Postfach plötzlich was reinkommt, was aber nach einer ganz normalen offiziellen Mail aussieht und toll aussieht. Und da klicke ich dann drauf und über meinen Rechner schleicht sich dann beispielsweise irgendeine Malware ein. Mhm. Und deswegen ist es natürlich unglaublich wichtig, dass das Thema Awareness und Bewusstsein bei jedem Mitarbeitenden vorherrscht und jeder Mitarbeitende hat dadurch eine ja tragende Rolle für so ein System.
Wie hat das Einfluss auf die Gap-Analyse?
Das hat im Endeffekt darauf Einfluss, dass wir natürlich auch versuchen festzustellen, wie gut ist das, was bisher etabliert ist oder etabliert sein sollte, in dem Unternehmen verankert. Wenn wir das Gefühl haben, die Mitarbeitenden wissen da gar nicht, was wir von ihnen wollen, wenn wir Fragen stellen oder ja, welches Thema, wo soll ich da jetzt was aufrufen, habe ich das dokumentiert? Also man merkt da sehr schnell, dass das nur auf dem Reißbrett sozusagen dann zum Beispiel entstanden ist oder nur zwischen den 2, 3 Personen, die sich darum kümmern, vorrangig, und dass die Mitarbeiterschaft aber komplett ausgelassen wurde erstmal. Und dann merken wir das sehr schnell in der Gap-Analyse und dann ist das natürlich auch eine der Prioritäten, das möglichst schnell zu ändern.
Wie groß ist so eine Gap-Analyse? Wie lange ist man da unterwegs? Ich meine, wenn ich mit jedem Mitarbeiter eine halbe Stunde mich unterhalte, dann wird das relativ schnell umfangreich. Ihr habt das wahrscheinlich pauschalisiert im Angebot. Wie lange kommt man da durch die Tür? Wie lange braucht ihr dafür?
Also normalerweise 2 bis 3 Tage, je nach Unternehmensgröße. Man muss dazu sagen, wir interviewen nicht zwingend jeden einzelnen Mitarbeiter, sondern das ist eher wie Stichproben. Weil sonst wird man da natürlich ewig brauchen und das wäre kosten-nutzen-technisch an der Stelle eher nicht sinnvoll, sondern wir machen das auch wie Auditoren. Wir schauen uns Stichproben an. Wir gehen vor allem auf die Themen ein, wo wir natürlich auch wissen, dass oft Schwachstellen sind und kommen so von einem zum anderen und können so auf jeden Fall, ich sag mal, zum einen Quick Wins feststellen, wo können wir schnell und leicht etwas tun und etablieren, und zum anderen finden wir damit natürlich auch die ganz großen Lücken, die ja angegriffen werden müssen, wo wir auf jeden Fall mehr tun müssen.
Das waren jetzt, ich sag mal, Softfacts. Stimmt nicht ganz der Ausdruck, aber es war im Prinzip, wir haben uns jetzt gerade die User angeguckt. Wie ist denn auf der technischen Seite? Also geht man dann her und guckt die Rechnungen an, wir haben die und die Software, oder setzt man auch mal den Bohrer von außen an und schaut mal von außen reinzukommen? Wie sieht denn das aus?
Genau, das ist das Stichwort Pentesting letztendlich. Und das machen wir nicht zwingend immer sofort, aber wenn gewünscht, und wir bieten das mit an und wir empfehlen es auch, denn es gibt nun mal die organisatorische und die technische Seite in der IT-Sicherheit. Und ein Pentest ist im Endeffekt, Abkürzung für Penetration Test, eigenartiger Begriff, aber im Endeffekt bedeutet das nichts anderes, als dass wir penetrant versuchen, ins Unternehmen reinzukommen. Man kann es nicht anders formulieren. Also da gibt es automatisierte Varianten über Software, aber das kann auch dann manuell unterstützt werden. Wir machen da beides, je nachdem, was gewünscht ist und je nach der Unternehmenssituation. Und Ziel des Ganzen ist wirklich, mit Einverständnis natürlich des Kunden, letztendlich das Unternehmen zu hacken, so weit wie möglich zu kommen, so viele Daten wie möglich abzugreifen um dann am Ende in einem Bericht diese Schwachstellen aufdecken zu können. Weil das ist ganz einfach. Wenn wir da reinkommen, kommt da jemand anders auch rein mit der gleichen Methodik. Und wenn wir schon mal wissen, wie wir reinkommen und wo diese Schwachstellen sind, dann wissen wir natürlich auch, wie wir die entsprechend schließen können. Und damit hat man schon einmal einen sehr guten Rundumschlag, was die technische Resilienz von so einem IT-System auch angeht in einem Unternehmen.
Gut, jetzt waren wir bei dem Beispiel mit dem IT-Unternehmen, das im Prinzip bei euch da sich auf den Weg gemacht hat. Wie lange haben die ungefähr gebraucht für diese Gap-Analyse? Kannst du dich erinnern?
Da waren wir 2 Tage effektiv vor Ort. Wir haben auch das Rechenzentrum beispielsweise, also eine Begehung des Rechenzentrums und der Büroräumlichkeiten gemacht. Physische Sicherheit ist nämlich auch relevant im ISMS, auch wenn man das immer so ein bisschen missachtet gerne. Und dann gibt es einen Bericht und der sieht erstmal ganz klassisch aus, ein Bericht mit Maßnahmen, also Feststellungen und Maßnahmen und Empfehlungen letztendlich. Und ja, dann kann es in so einem Projekt weitergehen, wenn der Kunde das möchte.
Kann ich nur eine Gap-Analyse beauftragen oder kaufe ich gleich alles komplett?
Nee, ich kann natürlich auch nur eine Gap-Analyse oder nur einen Pentest oder die Kombination beauftragen, wenn ich einfach mal wissen will, wie stehe ich denn da und kann mich dann auch anhand des Ergebnisses entscheiden, was will ich denn? Will ich mich zertifizieren lassen? Will ich vielleicht nur an einigen Stellen mich verbessern? Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, nur einzelne Maßnahmen umzusetzen. Oder will ich eben einen externen Beauftragten, der sich einfach rund um das Thema kümmert, entsprechend?
Kann ich die Gap-Analyse machen, ohne dass ich dich jetzt als Informationssicherheitsbeauftragten in den Rahmenvertrag habe? Schon, oder?
Ja, das geht auch per Einzelbeauftragung dann sozusagen, genau, per Pauschale.
Und das ist eine Pauschale dahinter. Also du hast gehört, wir sind jetzt wahrscheinlich, wenn du das hörst, im Dezember, wenn du noch ein paar Euro in deiner Jahreskasse 23 hast, die du noch gerne vor dem Finanzamt sinnvoll ausgeben möchtest, SEC-TP ist hier drunter verlinkt. Da kannst du eine Gap-Analyse zum Pauschalpreis machen. Könnte sich vielleicht sinnvoll anfühlen, bevor dir das Finanzamt 24% wieder wegzieht von deinem Jahresgewinn diesen Jahres. Überleg doch mal, ob du das nicht dem Florian und seinen Kollegen und Team sinnvoll investierst. So, gehen wir zurück in den Inhalt. Ihr habt im Prinzip die Gap-Analyse gemacht. Wir haben, wie viele Seiten hat so eine Gap-Analyse? 30, 50, 200?
Kommt ganz auf das Unternehmen an.
Okay, also.
Sagen wir mal, zwischen 50 und 100 Maßnahmen sind schon normal in einem mittelständischen Unternehmen.
Es gibt vorne so ein Management-Summary mit 2 Seiten.
Natürlich, ja, genau. Und dann sind es 50 bis 100 Maßnahmen, je nachdem. Aber die können sich natürlich in der Größe sehr unterscheiden. Und da sind wir eben auch schon an dem nächsten Punkt, der immer danach kommt, nämlich eine Projektplanung. Denn das ist etwas, was in der IT grundsätzlich und in der IT-Sicherheit unterschätzt wird, sowas auch ordentlich zu organisieren und zu planen. Das machen wir aber immer sehr strukturiert, gleich von Anfang an. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, die kleineren Themen als Quick-Win sehr schnell abzuhaken, um die gesamte Resilienz schon mal zu erhöhen. Und dann haben wir natürlich aber auch sehr große Themen, beispielsweise, sagen wir mal, ein Risikomanagement einführen. Es ist natürlich ein sehr großes Thema, da muss ich viel dokumentieren, da muss viel Gehirnschmalz reinfließen, da muss eine gewisse Methodik dabei beachtet werden, wenn ich mich zertifizieren lassen will, sowieso. Und das ist natürlich nichts, was ich in 1-2 Tagen dann mal eben umsetzen kann, sondern da sind viele Meetings notwendig, da sind viele Stakeholder intern notwendig und das wird dann entsprechend in der Projektplanung berücksichtigt und eingeplant.
Also wir haben verstanden, es gibt eine Gap-Analyse, da gibt es vorne ein Management-Summary und da gibt es wahrscheinlich ein paar Dinge, die sind schneller zu heben als andere. Ich sage jetzt mal Pareto, da hast du wahrscheinlich mit den ersten Maßnahmen ziemlich viel für dich und die Sicherheit deines Unternehmens bereits getan. Jetzt rein verständnistechnisch, wann habe ich denn ein ISMS etabliert? Habe ich das etabliert in dem Moment, wo ich alle deine 100 Punkte durch bin? Oder habe ich es etabliert, wenn ich jetzt den Projektmanagementplan habe, in dem drin steht 2026, mache ich die letzten 2% noch zu? Wie ist das greifbar?
Also es ist schwammig, denn ich kann jederzeit sagen, ich habe ein ISMS etabliert, indem ich das irgendwo in meine Leitlinie reinschreibe und sage, wir haben ein ISMS. In dem Moment habe ich es erstmal auf dem Papier. Und wenn ich mich nicht zertifizieren lasse, gibt es ja auch niemanden, der das erstmal in Frage stellt. Aber letztendlich gibt es natürlich eine Methodik, auch das zu messen. Das ist der sogenannte Reifegrad. Und da gibt es eben die Möglichkeit, mit verschiedenen, auf verschiedene Art den Reifegrad von so einem System zu prüfen. Und das kann man dann in Prozent beispielsweise angeben oder in Zahlen und ähnlichen Kennzahlen, die man dann ausgibt und sagt, ich habe zum Beispiel von 10 Punkten in 8 erreicht, meinetwegen. Und dann habe ich natürlich einen sehr hohen Reifegrad. Und wenn ich nur 3 Punkte erreicht habe, habe ich einen sehr niedrigen Reifegrad.
Darfst du so einen Reifegrad fürs Unternehmen dokumentieren?
Natürlich, also das ist nichts Offizielles sozusagen, sondern das kann man für sich selbst dokumentieren und kann damit natürlich auch so ein bisschen wieder seine Schwachstellen aufdecken, weil man sieht natürlich auch, in welchen Bereichen bin ich gut aufgestellt, in welchen bin ich weniger gut aufgestellt und habe noch Bedarf.
Okay, ich frage das deswegen, weil du mir ja gesagt hast, die Zertifizierung ist ja eigentlich erstmal davon unabhängig und kostet doch schon ein bisschen Geld, in Anführungsstrichen. Sag uns ganz kurz noch was zu diesem Zusammenspiel. Was brauche ich, damit ich überhaupt zertifiziert bin, wenn man es jetzt mal aus der fachlich korrekten Seite anguckt? Was gehört dazu? Auf was lasse ich mich ein? Und vor allem, Achtung, würdest du, wenn es jetzt dein Unternehmen ist, also jetzt gehen wir zurück in die Chemie, würdest du die Zertifizierung machen und wann macht man sie und wann macht sie keinen Sinn?
Ja, ich würde sie machen, um das mal ganz klar zu sagen. Es gibt geteilte Meinungen natürlich über so ein Zertifikat, zu Recht auch, wie ich finde, denn wie schon erwähnt, ein Zertifikat an der Wand zu haben, heißt nicht zwingend, dass ich gut in der IT-Sicherheit aufgestellt bin. Das liegt einfach daran, dass Auditoren ja auch nur Stichproben machen. Das heißt, selbst während der Erstzertifizierung kann sich ein Auditor in der Regel nicht jedes Dokument, nicht jeden Prozess, nicht jedes Detail eines Unternehmens anschauen, nicht alles finden, nicht alle Schwachstellen aufdecken. Und somit hat er natürlich immer nur einen Ausschnitt des gesamten ISMS, den er bewertet. Und den Ausschnitt kann man natürlich auch gut darstellen, man kann sich gut darauf vorbereiten. Und gerade wenn man externe Berater wie uns hat, die auch so ein bisschen wissen, auf was achten die Auditoren, die selbst ja auch auditieren intern, und das als Dienstleistung machen, die wissen natürlich so ein bisschen, auf was zu achten ist. Man kann sich da also auch zu einem Zertifikat, ich will nicht sagen mogeln, das wäre zu übertrieben, aber man kann auf jeden Fall ein Zertifikat erlangen, ohne jetzt einen extrem hohen Reifegrad zwingend haben zu müssen. Das Zertifikat wird auch ausgestellt, wenn ich keine Hauptabweichungen habe, also wenn ich Nebenabweichungen oder Empfehlungen habe, wird es trotzdem ausgestellt. Es wird nur dann nicht ausgestellt oder zumindest pausiert, wenn ich sogenannte Hauptabweichungen habe. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, sagen wir mal, die Norm schreibt vor, habe ein Risikomanagement und ich habe da gar nichts, ja, dann wäre das eine Hauptabweichung, dann bekomme ich kein Zertifikat. Wenn ich das aber rudimentär aufgestellt habe, gerade bei der Erstzertifizierung, kann es sein, dass ich das dann schon bekomme. Vielleicht mit Nebenabweichungen und Empfehlungen und mit einem zugedrückten Auge erstmal, aber es kann sein, dass ich das dann bekomme. Dennoch macht es Sinn, immer auf eine Zertifizierung hinzuarbeiten. Ganz einfach, wir sind Menschen. Also ich bin jemand, der braucht auch immer ein bisschen Druck bei der Arbeit. Und das Schöne an so externen Auditoren ist, die machen ein bisschen Druck im Unternehmen. Und da ist eine offizielle Note dann mit drinnen. Man muss sich irgendwie auf das Audit vorbereiten. Man muss was vorzeigen können. Es gibt ein ganz klares Datum. Es gibt ja Überwachungsaudits jedes Jahr. Das heißt, ich muss mich einmal im Jahr dem ganzen Prozedere unterziehen. Und dieser Druck, der da im Hintergrund entsteht, der führt schon dazu, dass man auch so ein bisschen ja, angeschoben wird und dass das Ganze nicht zu sehr einschläft. Und natürlich gibt es auch Impulse durch die externen Auditoren, sich dann stetig zu verbessern. Und last but not least schaut es natürlich trotzdem gut aus, wenn ich ein Zertifikat vorweisen kann.
Gehen wir zurück in die Fallstudie. Letzte Frage. Wir haben hier auf meine Uhr 37 Minuten uns über das spannende Thema schon unterhalten. Wo steht der Kunde heute, wenn wir wieder die Maßnahmen angucken? Wie lange sind die jetzt an der Umsetzung dran? Also ja, klar, es ist immer individuell. Aber wo stehen sie heute? Wo stehen sie in Richtung auf Zertifizierung?
Genau, wir sind jetzt im Endeffekt kurz vor der Zertifizierung. Wir haben in den letzten Monaten da sehr viel getan. Wie ich gesagt habe, strukturelle Grundlagen geschaffen von Dokumentation über Prozesse bis hin zu der konkreten Umsetzung der Maßnahmen natürlich, die wir in der Gap-Analyse gefunden haben und auch im Laufe des weiteren Projekts. Wir schulen die Mitarbeitenden, ganz wichtiges Thema. Wir nehmen die Mitarbeitenden im ganzen Unternehmen mit, dass die auch verstehen, was da eigentlich passiert, und dass die eine Sensibilität und ein Gefühl dafür kriegen und eben auch dadurch ein bisschen aufmerksam werden, was sie so tagtäglich tun, wie sie mit Informationen umgehen, wie sie sich in der digitalen Welt bewegen. Es hat ja auch viele positive Nebeneffekte an der Stelle. Und letztendlich stehen wir bei diesem ganz konkreten Kunden jetzt kurz vor der Zertifizierung, sind das sehr gut aufgestellt und ja, gehen davon aus, dass wir die auch bestehen werden.
Ganz grob Zeithorizont, wie viele Monate sind ins Land gegangen von deren Gap-Analyse bis heute?
Also in dem Fall waren wir sehr schnell unterwegs, das war ein knappes halbes Jahr. Das ist machbar in einem halben Jahr, wenn, ganz wichtig, wenn in dem Unternehmen die Ressourcen dafür bereitgestellt werden. Also ein Management muss dahinter stehen, ein Management, das ist generell eines der wichtigsten Themen, ein Management muss dahinter stehen, muss bereit sein, diese Ressourcen auch in den Teams und Abteilungen bereitzustellen, muss dem Ganzen eine gewisse Priorität einräumen, vor allem wenn eine zeitkritische Komponente dahinter steht. Ich kann natürlich mir für das Ganze auch 12 oder 18 Monate Zeit lassen und das Ganze ein bisschen mehr strecken und vielleicht in der Erstzertifizierung dann schon deutlich besser aufgestellt sein. Eins ist wichtig zu verstehen, ich bin ja nicht fertig, wenn ich diese Zertifizierung habe oder wenn ich meine, ein ISMS aufgestellt zu haben. Das ist der erste Wurf letztendlich, nichts anderes. Und den kann ich nach 6 Monaten schon haben, diesen ersten Wurf, keine Frage. Aber das Wichtige ist, das stetig zu verbessern und aufrechtzuerhalten, was ja auch der Grund ist, warum es dann regelmäßig Überwachungsaudits gibt und auch Rezertifizierungsaudits, die dann prüfen, hat das Unternehmen das Zertifikat überhaupt noch verdient.
Spannend.
Also, absolut.
Abschließend habe ich noch einen Gedanken, den ich noch ins Spiel bringen möchte. Wenn du das jetzt gehört hast, gesehen hast und das Gefühl hast, ich könnte was für meine Sicherheit noch tun, halt dir vor Augen, dass natürlich auch der Wert deines Unternehmens durch so etwas steigt. Also wenn du ein Geschäftsmodell hast, wenn du einen Kundenstamm hast, an den du glaubst und der Meinung bist, dass vielleicht irgendwann der Tag kommt, dass du deine Geschäftsführeranteile, Inhaberanteile vielleicht verkaufen möchtest oder Ruhestand so absehbar in den nächsten 10 bis 15 Jahren vor der Tür steht. Es macht Sinn, nicht nur aus dem Sicherheitsgedanken das Geld zu investieren, sondern einfach auch, weil deine Braut, in Anführungsstrichen dein Unternehmen, dadurch ein bisschen wertvoller und hübscher wird und natürlich sich auch alle darin wohler fühlen. SecTP ist die Webseite von Florian, von seinem Unternehmen oder an dem er mitbeteiligt ist, Mitgründer ist. Wir verlinken es hier drunter. Wir verlinken dich, Florian, direkt hier auf LinkedIn noch darunter. Was ist so der erste Schritt? Klassisch, einmal auf die Webseite und dann anrufen?
Ja, gerne. Also wir sind super transparent und locker. Einfach mal anrufen, einfach mal die Situation schildern, einfach mit uns sprechen. Das geht am schnellsten und einfachsten, muss keine Form haben. Und dann können wir ins Gespräch gehen. Und ich kann vielleicht, ja, ich wollte vielleicht nur noch kurz dazu sagen, weil du es gerade auch nochmal so schön zusammengefasst hast. Ich kann auch ein bisschen die Angst noch nehmen. Wir haben ja auch Kunden, die schon zertifiziert sind und wo es darum geht, dann das Zertifikat aufrechtzuerhalten. Also die Arbeit nimmt natürlich auch ein bisschen ab später. Wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, wie viel Aufwand ich habe, so ein Zertifikat zu erlangen. Natürlich steckt da viel dahinter. Aber wenn man natürlich das einmal hat und sich Prozesse und Strukturen etabliert haben, dann ist es natürlich auch ein bisschen einfacher. Und dann kennt man natürlich so ein bisschen das System schon. Also da kann ich beruhigen, langfristig gesehen wird sich das dann einreihen in den Arbeitsalltag.
Also ich bin jetzt zum Abschluss unserer Sendung so ein bisschen zynisch. Wenn du noch so einen schönen Telefonhörer bei dir auf dem Tisch hast und feststellst, dass das da auch noch tutet, also es ist noch online, ja, dann solltest du dich freuen, dass du nämlich den Florian noch anrufen kannst, weil shit happens. Und wenn das passiert und das passiert, was wir alle nicht wollen, dann kommt ja nämlich auch kein Tut mehr raus. Also, das Tut an deinem Telefonhörer weiterhin zu haben und die, den einen Mitarbeiter freudig telefonieren können, für dich Umsatz machen können, Erfolg machen können und so weiter. Gute Idee, glaube ich mal, mit Florian zu sprechen, Gap-Analyse angucken und sich auf den Weg zu machen, strukturiert und nicht nur von einem Produkt zum anderen zu hüpfen, was ja häufig so leider der Fall ist. In diesem Sinne, vielleicht dankbarer Anstoß kurz vor Weihnachten, bevor der Plätzchenbauch zu dick wird, sich mal in diese Richtung zu informieren. Eine Frage noch, ihr macht so über Weihnachten 4 Wochen zu oder gibt es eine Hotline oder wie ist denn das? Wie ist das bei dir? Du fliegst in die Karibik, Telefon ist abgeschaltet.
Ah, naja, wenn ich in die Karibik fliege, könnte ich tatsächlich trotzdem weiterarbeiten heutzutage. Das ist ja das Tolle. Ist ja egal, von wo aus wir arbeiten. Das ist das Schöne in der Branche. Nee, also tatsächlich, IT-Sicherheit schläft nie, weil die Angreifer schlafen halt auch nie. Wir haben eine 24-7-Hotline. Wir sind ja auch im Bereich Incident Response tätig. Wenn ihr also einen Notfall habt oder wenn ihr einen Angriff vermutet oder ähnliches, dann könnt ihr uns auch über unsere Notfall-Hotline anrufen. Die ist natürlich auf der Website auch. Und da sind wir jederzeit erreichbar. Zusammen mit unserem Partnernetzwerk haben wir da noch ganz viele Kollegen, die da auch mit unterstützen können dann, dass auch entsprechende Ressourcen bereitstehen. Da könnt ihr also auch am Heiligen Abend anrufen, wenn schon die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum liegen, wobei ich das natürlich uns allen ersparen möchte und hoffe, dass wir gemütliche und besinnliche Weihnachten haben werden.
In diesem Sinne. Ich habe noch nie Peace gesagt, aber in diesem Fall sage ich einfach mal Peace für euch alle rund um Weihnachten und dass eure IT-Sicherheit weiterhin in Peace lebt. In diesem Sinne, Florian, danke für den Input. Viel Freude, gute Zeit, gute Arbeit weiterhin. Hat mir Freude bereitet. Mach's gut. Dank dir.